Ich kenne ja Sachsen ganz gut, das Erzgebirge aber tatsächlich so gut wie gar nicht. Also zumindest nicht live und in Farbe. Und ich lasse mich da jetzt total gerne mal von dir rumführen. Wo fangen wir am besten an?
Lass uns mal in Freiberg starten.
Oh yes, gleich mal mitten rein ins UNESCO-Welterbe. Die Stadt interessiert mich tatsächlich sehr. Sie liegt ja ziemlich genau in der Mitte zwischen Dresden und Chemnitz. Und wenn ich Freiberg höre, denke ich als erstes an Bergbau und an Uni.
Steigen wir erstmal aus dem Zug aus und dann laufen wir zu Fuß ein kleines Stück in die Altstadt und sind dann direkt umgeben von so einem richtig schönen Stadtkern mit schönen Fassaden aus der Spätgotik und aus der Renaissance.
Klingt nach kurzen Wegen. Wie groß ist Freiberg denn?
Mir wurde erzählt, es hat die Fläche der Insel im Bodensee und hat 40.000 Einwohner. Also es ist gut überschaubar. Lustigerweise hatte es früher, als der Bergbau da eine große Bedeutung noch hatte, so viele Einwohner wie damals unser Hamburg, also 5.000. Das ist also eine ganz lange Geschichte, die tief verwurzelt ist.
Ich bin echt gespannt. Jetzt mal ran an die Wurzeln.
Fangen wir an im Dom St. Marien. Der liegt am Untermarkt und gleich neben dem Stadttheater. Der wurde im Stil der Spätgotik gebaut. Das heißt, du hast diese typischen Spitzbogenfenster und mächtige Pfeiler. Man richtet den Blick schon fast automatisch nach oben. Und wenn du ein Stück durch die Kirche gehst, durch den Dom und die Begräbniskapelle hinter dem Altar besuchst und nach oben schaust, da haut es dich wirklich um. Du denkst, du bist in der Sixtinischen Kapelle oder
Wow.
fast. Genau, also du hast wirklich eine unfassbar grandios bemalte Decke mit dreidimensionalen Figuren, darunter ein Jesus vor dem jüngsten Gericht. Und dann rechts und links sitzen auf Säulen so lebensgroße Figuren, die originale Musikinstrumente aus der Renaissance halten. Für viele ist das schon ein richtig großes Highlight, aber andere kommen nicht deswegen in den Dom, sondern wegen eines anderen Highlights. Das ist die Gottfried-Silbermann-Orgel, die dieser Orgelbauer 1714 gebaut hat. Das heißt, er ist einer der berühmtesten Orgelbauer des Barock.
Hui, das klingt aber nach ganz schön reicher Verzierung und wirklich großer Kunst. Freiberg war ja tatsächlich auch schon im Mittelalter eine ziemlich reiche und bedeutsame Stadt. In der Gegend wurde im frühen 12. Jahrhundert bereits Silber gefunden. Und der Bergbau hat Freiberg und noch so ein paar anderen Orten, auch im tschechischen Teil des Erzgebirges, aber auch noch im sächsischen, 2019 den Titel UNESCO-Welterbestätte eingebracht. Spielt er denn auch wirtschaftlich noch eine Rolle?
Nicht wirklich. Also es gibt ein paar Lagerstätten noch. Also es hat heute eher eine touristische Bedeutung. Es gibt also viele Bergwerke, in die du rein kannst. Es gibt ein sehr grandioses Mineralienmuseum, das Terra Mineralia, mit Exponaten aus der ganzen Welt, aber eben auch aus dem Erzgebirge. Und du merkst auch an den Leuten, dass der Bergbau wirklich Teil ihrer DNA ist. Und du hörst hier zum Beispiel manchmal noch, wie manche sich mit Glückauf begrüßen. Das ist dieser alte Bergmannsgruß. Außerdem gibt es natürlich noch die Technische Universität, die sich heute noch Bergakademie nennt. Dort hat übrigens auch der Naturforscher Alexander von Humboldt studiert.
So eine kleine Unistadt, das stelle ich mir total schön und lebendig vor. Wird Freiberg auch so, wenn man da
Ja,
durchläuft?
total. Also sehr studentisch. Und mitten in der Altstadt zwischen Dom und Rathaus liegt eben die Bergakademie, wo du übrigens auch andere Fächer studieren kannst, wie Mathe oder Informatik. Ich bin da mal einfach in dieses Campus-Café reingegangen und habe mich ein bisschen umgehört und mit Leuten gesprochen. Darunter war eine junge Studentin aus Indien. Die haben einen sehr hohen Anteil ausländischer Studierender, mehr als 50%. Also
Hui.
ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland ist so um die 16. Also da kommen wirklich viele speziell, weil sie da Bergbau studieren wollen. Preeti Singh, 24 Jahre alt, aus Bangalore, studiert allerdings BWL und ist bewusst nach Freiberg gewechselt, weil sie hier so gute Studienbedingungen hat.
Hier bin ich früher fertig mit meinem Studium. Alles ist so hier neu renoviert. Die Unibibliothek ist so gut ausgerichtet. Die Miete ist fast unter 200 € kann man direkt in der Altstadt wohnen und das ist unglaublich.
Haben deine Eltern oder Freunde aus Indien dich schon hier besucht?
Ja, meine Mama war schon hier. Und sie fand auch hier sehr schön die Altstadt und es war sehr historisch. Es ist schön hier.
Ich muss jetzt noch mal zu einer Sache zurückkommen, auch aus persönlichem Interesse. Du hast eben das Museum Terra Mineralia erwähnt. Und ich finde solche Mineralienausstellungen, die haben ja immer so ein bisschen was Nerdiges, aber ich finde die toll. Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
Ja, das ist wirklich super und auch nicht nur für Spezialisten gedacht. Also wenn du als Nicht-Geologin da reingehst, dann bist du halt trotzdem total beeindruckt, weil du da teils riesige Kristalle siehst. Bis zu einem Meter hoch war einer dieser Amethysten, die ich da gesehen habe. Und überall glänzt und funkelt es. In einem abgedunkelten Raum hast du verschiedene UV-Lichtarten, die die Steine anstrahlen und die dann so gelb, blau oder rosa leuchten. Das ist einfach eine riesige Schatzkammer. Also auch gerade für Kinder ist das toll.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Also wenn die so riesig sind, diese Steine, die müssen ja auch irre viel wert sein. Weißt du, wie viel dann so ein mega, was war das?
Amethyst
wert ist?
Ich habe mich das auch gefragt und den Leiter der Ausstellung, Andreas Masanek, gefragt. Das wollte aber nicht so richtig rausrücken. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ja vor einigen Jahren im Grünen Gewölbe in Dresden dieser Diebstahl passiert ist. Und da sind die Museen so ein bisschen vorsichtig geworden. Vielleicht wollen sie da keine Nachahmer anlocken.
Verständlich. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Also wir sind jetzt im Kopf nach unserem Abstecher in den Dom zum Mineralienmuseum im Schloss Freudenstein gelaufen. Was kann man sich in Freiberg noch so angucken?
Die Silbermann-Ausstellung, die liegt direkt neben dem Terra Mineralia. Die zeigt eben neben den früheren Arbeits- und Lebensräumen des Orgelbauers Gottfried Silbermann sehr anschaulich anhand von Modellen, wie der Klang einer Orgel entsteht. Also von der Taste bis zur Pfeife. Und das ist erstaunlich kompliziert. Das funktioniert über die Luft, die dann durch verschiedene Blasebälge durch das Instrument bis in die Pfeifen strömt. Die bestehen manchmal aus Blech, manchmal auch aus Holz. Und wenn man sich anmeldet, kann man in dieser Ausstellung in Freiberg auch selber eine Orgelpfeife bauen in der Schauwerkstatt.
Oh, das klingt toll. Dieser Gottfried Silbermann, den hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass der sehr bedeutsam war, als es da im Dom um die Orgel ging. Der hat ja zur Zeit des Barock gelebt, also quasi zeitgleich mit Johann Sebastian Bach. Waren die beiden sowas wie Kollegen sogar irgendwie befreundet?
Die waren Kollegen, denn Bach war nicht nur Komponist, sondern auch Orgelsachverständiger. Und er hat auch auf Silbermann-Orgeln gespielt, zum Beispiel in der Dresdner Frauenkirche. Gut verstanden haben die sich beide aber wohl nicht, weil sie sehr unterschiedlicher Auffassung waren, wie jetzt eine Orgel klingen müsste oder gestimmt werden soll. Was ein bisschen lustig ist, denn heute wird auf Silbermann-Orgeln vor allem sehr viel Bach gespielt. Die beiden stehen halt eben für den Barock. Und die Leiterin der Ausstellung, Juliane Schwarz-Bierschenk, hat mir erzählt, dass sie unter Freunden klassischer Musik als Sehnsuchtstandem gelten.
Sehnsuchtstandem, was für ein tolles Wort. Eigentlich sind wir sowas Ähnliches im Grunde ja auch. Das Sehnsuchtstandem für Kopfreisen.
So nennen wir uns ab jetzt, finde ich. Und wegen dieser Sehnsucht nach Bach und Silbermann ist einer der renommiertesten Organisten der Welt, ein Japaner namens Masaki Suzuki, vor ein paar Jahren auch nach Freiberg gereist, um auf der Silbermann-Orgel im Dom zu spielen. Es gibt ein Video davon, wo er auch ein kleines Interview gibt und man nicht nur die Orgel sieht, sondern auch den Dom in seinen wunderschönen Details. Den Link dazu schreiben wir in die Shownotes, dann kann man sich das nochmal anschauen.
Wenn die so berühmt waren, diese Silbermann-Orgeln, also ich finde die in Freiberg, aber gibt es die noch in anderen Kirchen oder in anderen Städten zu sehen?
Mhm. In Freiberg gibt es 4 davon und insgesamt sollen noch 32 Stück erhalten sein. Die sind fast alle in Sachsen verteilt. Und dann gibt es noch eine im Bremer Dom. Und die in Dresden auf der Bach gespielt hat, die ist leider zerstört worden im Zweiten Weltkrieg.
Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil das finde ich wirklich interessant. Das sind ja wirklich unglaubliche Instrumente. Aber was ist an diesen Orgeln so besonders?
Das kann am besten die Leiterin dieser Ausstellung erklären. Das lassen wir sie einmal selber sagen.
Sie hat einen sehr ausgewogenen Klang mit einer strahlenden, quasi silberhellen Höhe, die aber nicht schrillt, sondern wirklich dem Klang ein akustisches Glitzern aufsetzt, eine sehr ausgewogene Klangmitte und ein gutes, quasi aus der mitteldeutschen Tradition stammendes Bassfundament. Und somit ist insgesamt der Silbermannsche Klang, der gerne auch mal als Silberklang bezeichnet wird, vor allen Dingen durch das Strahlen und die Schlankheit und Klarheit von anderen Orgelklängen zu unterscheiden.
Das hören wir uns jetzt einmal an. Es gibt hier nämlich einen Nachbau einer Silbermann-Orgel. In der Ausstellung kann man die Register dieser Orgel ziehen und sich die Beispiele anhören.